Heute ist Sonntag, der 7. Februar 2016. Konferenz in Bad Homburg der Gemeinde Karlsruhe-Bonn. Das Thema der Versammlung: Christus, unser treuer hoher Priester nach der Ordnung Melchisedek. Versstelle ist Hebräer 7.
Zusammen gelesen haben und genossen haben. Und die Zeugnisse haben wir schon genossen. Glauben kommt aus dem Schauen. Halleluja. Und ich denke doch, wir sind alle eingestellt, dass wir in dieser Zeit was schauen möchten. Und es ist wirklich sehr, sehr nötig, dass wir diesen Melchisedek schauen. Ich glaube, das ist, also mir geht es persönlich so. Wenn man an den Priester denkt, denkt man eigentlich immer, also so geht's mir, an die Stiftshütte, und da geht der Priester hinein, der opfert da ein Tier und geht in die Stiftshütte, vorwärts dann ins Allerheiligste, einmal im Jahr ins Heiligtum, ins Allerheiligste. Aber der Melchisedek, das ist ein Priester nach einer neuen Ordnung. Ich weiß, wir müssen wirklich diese Ordnung schauen. Wir müssen diese Ordnung kennenlernen. Wir dürfen nicht mehr an den Priesterdienst denken, der ins Allerheiligste geht, was hinbringt für das Volk. Es gibt eine neue Ordnung. Es gibt eine Ordnung nach ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und hier in dem Hebräerbrief haben wir ein ganzes Kapitel diesem Melchisedek gewidmet, gell? Ist gewidmet. Mit vielen, vielen schönen Eigenschaften. Er kann aufs Völligste erretten, gell? Die Verse, die genießen wir immer so punktuell. Aber es ist ja mal gut, den Zusammenhang zu sehen. Und auch was mir auffällt im Hebräerbrief, er setzt ziemlich viele Voraussetzungen vor. Und manchmal, also mir geht's so, ich habe gar nicht den Überblick. Ne? Die ersten drei Verse, die sind okay, die genießen wir gut. Oh. Da ist der Abdruck seines Wesens. Er hat in den letzten Tagen, spricht er zu uns im Sohn, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Aber wenn wir dann weiterlesen, dann kommt dann Mose in Erscheinung, dann kommt Aaron, dann kommt der neue Bund, dann kommt der Glauben in Kapitel 11. Und immer zwischendurch kommt irgendeine Begebenheit, und wir können, also ich kann es dann manchmal gar nicht so einordnen. Aber jetzt durch die Vorbereitung, lob den Herrn, und auch durch die Konferenz, und ich bin ja froh, dass wir noch nach der Winterkonferenz noch weiter im Hebräer bleiben, weil es ist doch so ein reiches Wort bei den Hebräern hier, dass wir, da müssen wir was schauen, da müssen wir reinschauen und was für uns entdecken. Und ganz besonders liegt mir natürlich der Melchisedek am Herzen jetzt heute. Dass wir den sehen. Der Melchisedek. Was für ein Mensch war das. Und der Schreiber hier, der geht gleich zurück zum Anfang. Und zwar, er geht zurück an die Begebenheit mit Abraham. Und das ist auch sehr entscheidend. Ich möchte auch mal kurz dann mit euch, das ist in 1. Mose Kapitel 14. Und was wir sehen müssen, wenn Gott was offenbart von seinem Ratschluss, dann macht er das eigentlich immer gleich bei der ersten, ja, wie soll ich sagen, Erwähnung, ja, irgendwie. Wenn er zum Beispiel sagt, dass das Leben wichtig ist, und dann zeigt er uns gleich in 1. Mose Kapitel 2 den Baum des Lebens. Er zeigt uns gleich bei der ersten Erwähnung immer geistliche Prinzipien, die er vorhat. Und genau wie Adam und Eva, das sind ja alles so herrliche Bilder, gell? Adam lässt einen Schlaf, ne? Holt die Rippe, macht ein Weib, eine Frau daraus, gell? Und dann wissen wir genau, das ist der Herr Jesus, der ans Kreuz ging, und dann aus ihm Wasser und der Speer, und es kommt die Braut heraus, und das ist Bein von meinem Bein. Er tut im ersten Kapitel, tut er eigentlich schon den ganzen Ratschluss Gottes offenbaren. Amen. Und hier in dem 1. Mose Kapitel 14 wird das erste Mal in der Bibel auch ein Priester erwähnt. Und man soll es nicht glauben, das ist der Priester Melchisedek. Der Priester Melchisedek, der mit der neuen Ordnung, das war vor wie viele Jahren war das ungefähr? Das war vor 3000 Jahren, circa 3000 Jahre. Und es war eine Begebenheit, die meisten kennen sie. Da war der Abraham, der hat sich ja getrennt von seinem Bruder Lot. Und dann waren da die Könige da aus Chaldea, das waren vier Könige. Und der Anführer war der Kedorlaomer. Der Laomer, das heißt No Mercy. Wenn man das übersetzt, das Wort, No Mercy. Keine Barmherzigkeit. Gnade dürfen wir doch gar nicht im Zusammenhang bringen. Und er war ein Knecht einer alevitischen Göttin. Also, es war ein gefährlicher Mann. Er hat einer Göttin gedient, und Laoma übersetzt heißt keine Barmherzigkeit. Und er war mit drei weiteren Königen im Verbund, vier Könige, und die haben gegen fünf andere Könige gekämpft. Das sagt uns hier ein paar Worte da in 1. Mose 14. Da steht es sogar genau dort, vier gegen fünf. Vier Könige gegen fünf, das steht im Vers 9, Kapitel 14, Vers 9. Und bei dieser Schlacht wurde auch der König von Sodom und Gomorra mit hineingezogen. Und dadurch wurde Lot in Gefangenschaft geführt und seine ganze Habe wurde da erbeutet. Weg, alles weg. Dann kam einer, ein Entronnener, der kam zum Abraham, der hat gewusst, da ist doch der Abraham, das ist doch sein Neffen. Dann sagt er das dem Abraham und der Abraham kurzerhand entschlossen, ein Gebet zum höchsten Gott des Himmels. Das ist wunderbar. Abraham hat eine Beziehung zum höchsten Gott des Himmels. Amen. Nicht zu irgendeiner Göttin. Ja. Ist doch wunderbar. Wir haben die Beziehung zum höchsten Gott des Himmels. Amen. Es gibt nur eine. Ja, unser Gott, der heißt einer. Und demselben gleicht keiner. Er hat zum höchsten Gott, und dann hat er aus seinen Nachkommen, es waren 318 Leute, ne, es waren schon ein paar Generationen, aus seinem Haus, ja, seine Knechte und auch seine Kinder, seine Söhne und 318. Und es war eigentlich gegen das Heer von den neun Könige, war das eigentlich gar nichts. Das war gar nichts, 318 Mann. Aber er hatte den höchsten Gott des Himmels. Halleluja. Und er zog los was hier noch sehr schön ist, er erwähnt zweimal, dass der Lot, er sagt nicht mein Neffe, er sagt mein Bruder. Das ist sehr fein von Abraham. Gell? Er war gar nicht, auch wie gestern, wie wir von Mose gesehen haben, er war gar nicht, er hat gar kein schlechte Gefühle gehabt oder auch keine negative Gedanken über seinen Bruder Lot, über seinen Neffe Lot, der ja das gute Land gewählt hat, die Weiden. Gell? Und dass die, aber er hat sich sofort aufgemacht. Man sieht hier eigentlich schon einen kooperativen Aspekt. Gell? Er hat ein Herz gehabt für sein, das war sein Bruder. Er hat gesagt, nur mein Neffe, okay, hopp, komm, wir versuchen es. Aber er war fest entschlossen und hat seinen Bruder. Und dann ist es auch so schnell passiert, konnten den Lot wieder befreien mit seiner ganzen Habe. Und der Lot ist wieder zurück in seine Häuser und auf seine Weiden mit seinem ganzen Vieh und mit seiner Habe. Es ging nichts verloren. Lob den Herrn. Und dann war er wieder bei sich zurück, der Abraham. Und dann kam da nochmal so ein König da, musste so eine Ablenkung gewesen sein. Und der König von Sodom sagte zu Abraham, das war ein bisschen weiter vorne, und Kedorlaomer, die mit ihm gewesen waren, geschlagen hatten, zog der König von Sodom aus ihm entgegen. Also er hatte den Kedorlaomer hat er geschlagen und die Könige. Und der König von Sodom ging dann nach der Schlacht dem Abraham entgegen. Und zu gleicher Zeit, also ganz unscheinbar, das müsst ihr mal lesen, das ist gerade ein Vers, dann heißt dann, und und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes des Höchsten. Da war noch ein anderer König, so, und plötzlich steht noch ein König da, ein ganz unbekannter, und der kommt und bringt Speise, bringt Essen, Brot und Wein für den Abraham. Da war er bestimmt auch müde von der Schlacht. Und dann sagt er noch gleich, er war Priester, wir sehen hier auch, er war Priester des höchsten Gottes und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, er hat noch gesegnet, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat, wunderbar, unsere Hilfe kommt von diesem Herrn, und segnete, und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten, die Geschichte geht dann weiter. Und dann ist halt der König von Sodom, der war ja noch mit dabei, der sagte dann, Abraham, gib mir was von deiner, ich hebe meine Hand auf. Der wollte dann von Abraham die Seelen haben, aber Abraham hat sich da gar nicht mit dem König eingelassen. Das ist immer schon ein gutes Ergebnis, gell? Er wurde zufriedengestellt durch die Speise von dem Melchisedek. Amen. Und war sofort gar nicht bereit, mit dem weltlichen König da irgendeinen Kompromiss zu machen. Von dir möchte ich gar nichts. Der Höchste, der hat uns gesegnet. Aber, und da sagte Abraham zum König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Lob den Herrn. Und das ist die Geschichte. Und die müssen wir uns gut merken. Ein Punkt, wichtig. Diese Begebenheit, das ist die erste Erwähnung des Priesters Melchisedek. Und das ist eigentlich schon sehr, sehr entscheidend, diese Geschichte. Er ist nun mal als Priester des höchsten Gottes. Er kommt aus dem Nichts, ohne Vater, ohne Stammbaum, und er bringt Speise. Wenn wir uns das mal jetzt merken, sehr gut. Das ist der Melchisedek, ne? Der, wo dann im Hebräer erscheint. Und dann ungefähr 1000 Jahre später, genau, beim König David. Hat jemand ein Psalmbuch?
Ich habe doch ein kleines Psalmbuch gehabt.
Psalm 110. Dann gibt es wieder einen Vers, taucht er wieder auf. 1000 Jahre später kommt wieder ein Melchisedek. Kommt wieder der Melchisedek. Und zwar auch ein ganz wunderbarer Zusammenhang. Psalm 110, Vers 3. Dein Volk wird am Tag deiner Macht voller Willigkeit sein. Da gibt es ein Volk, das ist Gott dem Herrn willig. Ein williges Volk. So wie wir. Alle sind willig, offenen Herzens, in der Pracht der Heiligkeit. Also man sieht schon etwas von der Heiligkeit. So wie ihr, gell? Alle strahlen, leuchtende Augen. Aus dem Schoß der Morgenrede tritt der Tau, frisch, jung, junge Mannschaft. Wir sind ja alle jung noch, gell? Obwohl ich schon im Vorruhestand bin, fühle ich mich trotzdem jung. Und dann sagt er, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester ewiglich nach der Ordnung Melchisedeks. Das hat auch was zu tun mit uns, oder? Ein williges Volk im Zusammenhang mit dem Melchisedek. Zweiter Punkt. Wie kann der Herr ein williges Volk bekommen? Mit diesem Melchisedek. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester ewiglich nach der Ordnung Melchisedeks. Und jetzt müssen wir weitergehen. Und es gibt jetzt viele Punkte in dem Outline. Er ist ein Priester des höchsten Gottes. Er wurde, der erste Punkt, er wurde durch die Auferstehung von Gott eingesetzt. Sehr, 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 sehr wichtig. Dieser Melchisedek hat was mit der Auferstehung zu tun. Er wurde durch die Auferstehung von Gott eingesetzt. Hebräer 5. Weil es ist schön, dass wir mal sehen, wie das eigentlich alles im Zusammenhang steht. Was hat die Auferstehung mit dem Melchisedek zu tun? So hat auch Christus, der sich selbst die Herrlichkeit beigelegt, Hohepriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. So, und jetzt möchte ich euch ein Bild malen. Also, ich weiß nicht, ein Bruder hat es hingemacht, ich habe ihn nicht beauftragt. Also, ja, das ist gut. Ich wollte es eigentlich dran machen, aber es war schon da. Also, hier ist die vergangene Ewigkeit. Hier ist Gott, hier ist der Sohn und der Geist, der dreieine Gott, sagen wir mal so. Ne? Genau. Dann hat dieser Gott, der hat uns auf der Erde besucht. Ne? Wir haben es schon gehört, in Johannes 1, Vers 1, das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Also das Bild hat jetzt, wir wollen eigentlich an die Auferstehung kommen, ne? Ja. Okay, Olaf, ich folge dir. Gehen wir schnell weiter. Aber ist auch noch wichtig, aber das hören wir gleich zwischendrin noch. Dann hat der Herr hat hier circa 33 Jahre auf der Erde gelebt und dann ist er ans Kreuz gegangen und ist gestorben. Ne? Kreuz. Und dann ist er hier in die Erde hinuntergefahren. Er wurde ins Grab gelegt, er ist zu dem Totenreich, brauchen wir nicht alles erklären, was da passiert ist. Ist einiges passiert, war er 3 Tage da drin und dann ist die Auferstehung gekommen. Wunderbar. Und das ist hier der Thron, wo er jetzt sitzt. So, und jetzt sagt er hier in Hebräer 5, Vers 5, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Als Gott hier auf die Erde kam, kam er als der einzig geborene Sohn. Einzig geborene Sohn. Und in der Auferstehung wurde er wieder ist wieder auferweckt worden und ist sofort zu meinem Vater und zu eurem Vater.
Amen.
Ab dem Moment hier, wo er rauskommt, geht er zum Vater. Er ist auch hier auf dem Thron, das ist auch jetzt der Gnadenthron und er sitzt dann dort. Und in dem Moment, das lesen wir in Petrus, hat er gesagt, ich gehe zu meinem Gott und zu meinem Vater und zu eurem Vater. Und das hier ist dieses, der Sohn, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Apostelgeschichte 13, sagt Toni, er kennt sich hier gut aus. Und hier hat er uns durch die Auferstehung, sind wir seines Lebens teilhaftig geworden. In dem Moment hier sind wir zu seinen Brüdern geworden.
Amen.
Wunderbar. Ich gehe jetzt, ihr seid meine Brüder. Wie heißt der Vers?
In Johannes, oder?
Der Erstgeborene, danke. Der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Wunderbar. Der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Der Erstgeborene ist ja jetzt hier. Er ist der Erstgeborene. Er ist der Einziggeborene. Und jetzt lesen wir auch in Hebräer, dass er sogar auch ein König ist. Er kommt nicht mehr aus dem Stamm der Leviten, sondern er kommt hier vom Stamm David. Vom Stamm David. Von Juda. Juda. Wir kennen das, ne? von den zwei Söhnen in Jerusalem, ne? Von Josef und Maria. Und hier ist zu diesem einzig Geborenen, hat der Herr hier das Leben gelebt. Das Akazienholzleben. Er hat gesagt in Johannes 1, wir sahen seine Helligkeit.
Amen.
Hier ist es passiert, er ist der Abdruck seines Wesens. Alle Leute, die ihn damals hier erlebt haben, die haben Gott gesehen.
Mhm.
Wenn wir uns sehen, wir sehen viel, wir sehen viel Traugott und viel und noch. Genau. Aber wenn man den Herrn angeschaut hat, man hat Gott gesehen.
Amen.
Das war wunderbar. Er war der Abdruck des Wesen Gottes.
Amen.
Und dieses Leben, dieses menschliche Leben hier, wurde auch hier jetzt mit dazugenommen.
Mhm.
Es ist jetzt einzig geboren und erst geboren.
Amen.
Es ist jetzt göttlich, Gott, und ist Mensch dabei. Aber nicht gefallene Menschlichkeit. Erhöhte Menschlichkeit hier. Voller Gnade und Wirklichkeit.
Amen.
Deswegen müssen wir mit Gnade gefüllt sein. In Kolosser. Ohne Gnade kein... Es geht noch weiter, das Bild. Machen wir gleich. Hier haben wir Karlsruhe-Bonn, ne? Die Gemeinde. Und noch mehr. Und mehr. Und viele. Und hier ist das Haus Gottes. Die Gemeinde ist das Haus des lebendigen Gottes. Haus Gottes. Bethel. Jerusalem. Und hier steht eine Leiter zum Thron. Wunderbar.
Amen.
Und jetzt ist das hier der Melchisedek. Er ist dem Sohn Gottes gleich. Es war nicht dieser Christus. Er ist nur ihm gleich. Es ist nach dieser Ordnung, die damals bei Abraham geschehen ist, dass dieser Melchisedek jetzt vom Himmel kommt, wenn du eine Schlacht gewinnst, und dien dir mit Speise, mit Brot und mit Wein. Und es ist die eingeführt, wird eine bessere Hoffnung. Ab hier gibt es eine bessere Hoffnung. Durch die wir Gott nahen. Hier, wir kommen vorwärts zum Thron der Gnade. Ist halt ein bisschen, ne? Die Leiter. Aber das ist unser Geist.
Amen.
Heute ist unser Geist mit diesem Thron der Gnade verbunden.
Amen.
Und von oben kommt jetzt jemand runter. Und jetzt, 430 Jahre später, als das zu Abraham, haben wir gestern gesehen, gell, war Mose, der treu war, über Gottes Haus. Und er hat die Stiftshütte gesehen. Gott hat ihm schon seinen Ratschluss offenbart. Ich möchte unter euch wohnen. Hat ihn zu sich gerufen. Hat ihm ein Beamer, das Bild gezeigt von der Stiftshütte. Und dann hat er Mose das gemacht und hat auch den Priesterdienst eingeführt. Der levitische Priesterdienst. Und jetzt kommt der Knackpunkt, wenn wir dürfen in Zukunft eigentlich gar nicht an den levitischen Priesterdienst denken, wenn wir an Priester denken. Das ist wirklich, da müssen wir uns einüben. Das braucht Übung. Weil wir sind so gewohnt, dass uns jemand zu Gott bringt. Und dass wir mit unseren Sünden immer wieder, der hat doch gesagt, der Hebräer, wir fangen immer von vorne an. Und ich kann mich noch gut erinnern, als wir noch nicht die Gemeinde kannten, da bin ich immer wieder abends auf die Knie. Herr Jesus, heute wieder nicht das geklappt, das wieder nicht geklappt. Wir waren eigentlich immer hier, hat es aufgehört. Der aaronidische Dienst, der hört hier auf. Ja, ich kann, ermisst euch, der aaronidische Dienst, der hört hier auf. Und das Schöne ist, dass der Melchisedek, als der zu Abraham kam, da hat nicht gesagt, Abraham, ich vergib dir deine Sünden. Da ist gekommen mit Brot und mit Wein.
Amen.
Das ist doch ein Unterschied, oder? Diese Leute, die mussten immer vorwärts, immer täglich schlachten, haben sie es dem Priester gebracht. Da hat er für die Sünden des Volkes, für seine Sünden geopfert. Und jetzt verstehen wir auch, weil er sagt, Jesus hat ein für allemal dieses Sündenproblem gelöst. Ein für allemal, ein Opfer für alle Sünden. Und der Herr Jesus zeigt uns ja auch das Bild, wenn wir das Blut nehmen, dann nehmen wir es, dass es uns reinigt von dem Staub dieser Welt, wo wir täglich in Kontakt kommen. Aber unsere Schuld und unsere Übertretungen, da will der Herr, gedenkt der Herr nicht mehr daran. Lesen wir im Hebräer. Er hat durch seinen Tod am Kreuz für uns, für die ganzen Brüder, wo dort gewartet haben im Totenreich, wo die Sünde nur bedeckt war durch das Opfern, hat Christus die ganze Schuld für die ganze Schuld gesühnt. Und er ist ein Opfer, steht alles im Hebräer, ne? Ein für allemal ist er das Opfer. Eingeführt wird eine bessere Hoffnung und dann steht auch das Opfer. Denn durch ein Opfer, Kapitel 10, Vers 14, hat er für immer vollendet, die geheiligt werden. Lob den Herrn. Jetzt gibt es noch einen schönen Vers in Hebräer 2, in Psalm 2, Vers 7. Kundtun will ich den Ratschluss Gottes. Ich bin immer von so Worten sehr beeindruckt und begeistert. Ein unveränderlicher Ratschluss. Im Psalm heißt es, kundtun will ich den Ratschluss Gottes. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Dieser Weg, der hat mit dem Ratschluss Gottes zu tun. Und ohne diesen Weg keine Erfüllung des Ratschlusses Gottes. Kein williges Volk. Und jetzt haben wir Hebräer 7, wo uns dieser Melchisedek geoffenbart wird. Da müssen wir mal sehen, das müssen wir schauen. Dieser Melchisedek, diese neue Ordnung, die muss uns beeindrucken, Geschwister. Diese neue Ordnung muss uns tatsächlich beeindrucken. Der Herr Priester, der ging immer zu Gott. Immer hinein. Der Priester, der kommt uns entgegen. Er hat ein Opfer für immer vollbracht. Und wenn wir jetzt die Könige schlagen und schlachten, den Kedolaoma, ja, die Erfahrung haben wir täglich, dass wir Sorgen haben, die täglichen Dinge des Lebens, viele Dinge, die uns quälen, die uns bedrücken. Aber wir können mit dem höchsten Gott des Himmels können wir alle Könige schlagen.
Amen.
Und wir werden immer eine Belohnung empfangen, wenn wir den Herrn mit ins Boot nehmen, wenn wir unser Herz zu ihm wenden. Dann werden wir belohnt mit Brot und Wein. Auch Römer 1, Vers 4 sagt noch, das können wir auch noch kurz, und nach dem Geist der Heiligkeit als Sohn Gottes in Kraft bezeichnet worden ist, durch die Auferstehung von den Toten. Also dieses ganze wunderbare Menschsein ist jetzt alles hier in dem erstgeborenen Sohn.
Amen.
Er ist der Priester des höchsten Gottes, er hat die Himmel durchschritten. Ne? Er ist an der höchsten Stelle des Himmels. Kein Problem, das wir Menschen haben, ist höher als der Himmel. Man könnte sagen, hä? Du hast das alles durchstanden schon. Du bist höher. Höher als mein kleines Problem. Das ist, wir müssen so eine Haltung bekommen. Wisst ihr, wenn wir uns nur hier in dem Bereich bewegen, es gibt keinen Aufbau, es gibt kein Wachstum, es gibt keine Vollendung. Er hat für immer vollendet. Also Gott ist schon, ja, er hat einen Ratschluss, er hat einen Plan, er hat sich was ausgedacht. Gott hat sich was ausgedacht. Er hat eine neue Ordnung eingeführt. Diese Ordnung können wir. Die müssen aus unserem Denken weg. Tut mir leid, aber die gilt nicht mehr. Er sagt, dieser Dienst hat nichts zur Vollendung gebracht. Jetzt können wir das ein bisschen zusammenbringen, gell, das Puzzle. Dieser Dienst hat nichts zur Vollendung gebracht. Eingeführt wird eine bessere Hoffnung. Und damals war noch das Heiligtum, es war der Priesterdienst und es war das Gesetz. Auch das Gesetz konnte es nicht vollenden. Ich glaube, wir haben das alle schon erfahren. Und viele Menschen, die bewegen sich nur hier in dem Bereich. Aber sobald unser Geist erweckt wird, dann haben wir Zugang zu diesem Thron der Gnade. Zu diesem Melchisedek. Und er sagt sogar, lasst uns vorwärts kommen. Unser Christenleben ist ein Vorwärtskommen. Der Herr hat den Tod, das ist eigentlich der schlimmste Feind, ist der Tod. Den hat der Herr. Er durchschritt, er hat den Himmel durchschritten. Er hat den Tod durch, er hat die Prüfung des Todes bestanden. Wir sind noch nicht, wenn wir, gut, manchmal sind wir geistlich tot. Und dann kann uns der Herr erwecken. Das ist auch eine Erfahrung. Aber das menschliche Leben wurde auch geprüft hier. Der Herr wurde in die Wüste geführt vom Satan. Wurde er getestet, hat er bestanden. Er wurde geprüft von den Menschen damals, wurde ausgestoßen. Er wurde nicht anerkannt in seiner Familie. Wir kennen alle die Dinge, die der Herr in dieser Zeit des Lebens erfahren hat. Aber das hat er alles mit reingepackt. In diese Speise da. In dieses Brot. Da kommen wir gleich drauf. Und er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Wisst ihr, der Tod, die Sünde, ne? Der Sündesold ist der Tod. Und wir sind alle behaftet mit Sünde. Und dann kommt die Krankheit, Seufzen, dann kommt Nichtigkeit, Vergänglichkeit. Aber wir können lernen, wir dürfen lernen, dass das gar nicht unser Zustand mehr ist. Weil das hat alles der Herr, der in uns wohnt, alles bestanden, die Prüfung. Wenn du Seufzen hast, das muss für dich eine rote Ampel sein, ich muss zu Melchisedek. Du musst dann zu Melchisedek. Wenn du Vergänglichkeit spürst, ah, mein Glieder, mein Knochen, ich werde älter. Wir sind alle der Vergänglichkeit unterworfen. Wende dich zu deinem Geist. Doch ein gutes Signal, oder? Die ganze Welt jammert, gell? Krankheit. Und wir sagen, hä, das hast doch du alles durchgemacht und überwunden. Ich habe doch jetzt dieses Leben. Und das sind die Könige. Das sind die Könige Laoma, die keine Barmherzigkeit mit uns haben. Die müssen wir schlachten. Schlachte sie. Geh zum höchsten Gott des Himmels. Ist ja wunderbar. Wir kennen den höchsten Gott des Himmels. Und wir werden sogar aufgehört. Und wir sind doch immer die, die Verse zitieren. Ja, wir kommen vorwärts. Wir müssen es machen. Morgen, wenn wir heimfahren, wenn einer vor dir so langsam fährt. Geh doch ein bisschen vom Gas runter und sag, Herr, ich wende mich zu dir. Du stehst doch über allem. So einfach. Wenn es nicht einfach wäre, ich bin es nicht. Vielleicht der Olaf. Aber der Olaf hat so ein schönes Zeugnis gegeben. Schauen. Nur schauen. Wir müssen sehen. Wir müssen es sehen. Wir müssen es schauen. Und der Glaube kommt. Der Glaube kommt vom Schauen. Der Heinz, der bleibt immer daheim von der Versammlung. Er soll die Versammlung nicht versäumen. Diesen Christus müssen wir kennenlernen. Wir versäumen so viel, wenn wir die Versammlung versäumen. Warum steht denn so ein einfacher Vers dort? Weil wir den Christus verpassen, wenn wir in die Versammlung gehen. Wir verpassen die Ermutigung durch die Heiligen, die uns wieder sagen, wie leicht, wie einfach der Weg ist. Richtig? Der Vers steht in Hebräer, die Versammlung nicht versäumen. Und was bleibt uns? Die Hoffnung. Wisst ihr, ich habe erst gedacht, Mensch, der Mose, der war so perfekt. Aber da muss ich mich noch üben. Also so wie Mose bin ich noch nicht. Und ich habe gedacht, er ist ein Vorbild, ist ein Bild auf Christus. Aber wenn ich den Christus esse, dann habe ich auch das. Dann bin ich auch treu für sein Haus. Ich habe die Hoffnung, ich gebe doch die Hoffnung nicht auf. Wer die Hoffnung auf, der ist hoffnungslos. Wirklich wahr. Das ist kein Spaß. Wirklich. Nee, wirklich, es hört sich, aber es ist wirklich so. Das ist die Hoffnung. Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Er bleibt und er ist dazu geworden nach der Kraft des unzerstörbaren Lebens. Haben wir den Vers schon oft erwähnt in unseren Versammlungen? Lass es uns ungenossen und lass es uns doch montags und bis freitags auch anwenden. Das ist doch darum, feiern wir doch den Tisch des Herrn, weil wir diesen Herrn in unserem Alltag erfahren. Das ist das ganze Geheimnis. Lass uns doch wirklich sagen, Herr, du hast doch das unzerstörbare Leben. Wenn Seufzen kommt, wenn Schwachheit kommt, wenn Trauer kommt, wenn Bedrängnis kommt, wenn Angriffe kommen, wenn vielleicht, wie bei den Hebräern, sie waren entmutigt, wisst ihr, bei den Hebräern, ne? Das waren ein Häufle Leute, wo gläubig wurden. Und der Tempel in Jerusalem, da hat noch alles so super gut funktioniert. Das jüdische Leben, die haben geopfert, da war der Tempel, die Familien und die paar Christen, ne, die haben dann gedacht, und wir, ne, die haben angefangen, die wurden entmutigt. Und so geht es uns doch oft auch, gell? Wir denken, oh, wir sind jetzt schon 30 Jahre in Karlsruhe, jetzt haben wir 50, 60 Geschwister. Da macht eine Gruppe auf, in 10 Jahren sind die 1000 Geschwister, sind die 1000 Leute. Aber sie haben nicht, sie haben nur das hier, meistens.
Wenn überhaupt.
Du hast es gesagt, ne? Ja, man, wirklich. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ich war so oft verdammt. Ich bin so oft auf die Knie. Herr, vergib mir wieder. Für das. Immer wieder den Anfang. Immer wieder habe ich mich da drin gedreht. Und dann sind wir in die Gemeinde gekommen. Da haben wir gehört, Christus ist unser Leben. Er ist der Geist des Lebens, der in dir wohnt. Und von jetzt sofort an war diese Wirklichkeit da. Wir durften früher kein Radio hören. Wir sind ein christliches Elternhaus, wo in der Wilfried. Also, ja. Wenn dann die Eltern in die Gebetsversammlung kommen, sind das erste gleich das Radio an. Ja. Und wir durften, also Sport und Verein, das war alles verboten. Aber wir waren unglücklich. Wir waren gar nicht glücklich. Wir haben so viele Gesetze gehabt. Das Gesetz hat nichts zur Vollendung gemacht. Wirklich, also so war ich hier stehe. Ich kann euch Beispiele geben. Wir wollten den Eltern gehorsam sein. Wir wollten anständige Leute sein. Wir wollten dem Herrn gefallen. Aber wir haben es nicht geschafft. Und wenn als wieder eine Konferenz war, da hast du dein ganzes Leben ja umgekrempelt und von vorne angefangen. Wirklich. Das war der aaronitische Dienst. Aber es gibt eine bessere Ordnung. Das ist wirklich wahr. Und wir dürfen wirklich, wenn wir zum Herrn kommen, dürfen wir nicht dieses Bild vor Augen haben. Wir müssen die neue Ordnung sehen. Das ist der Melchisedek, wo uns dient mit Brot und mit Wein. Und in diesem Brot und in diesem Wein, ich glaube, ich komme jetzt dann doch weiter, dann lesen wir, aber ich wünsche mir, ihr habt was gesehen, ihr könnt was schauen. Lesen wir doch mal, was dieses Brot ist. Johannes 6. Johannes 6, Vers... Ach, ich habe ja alles aufgeschrieben, ich bin ganz aus meinem Konzept gekommen. Er hat die Himmel durchschritten, er hat alle Dinge unter seine Füße getan, der Kot konnte ihn nicht halten. Habe all die ganze Verse notiert, aber die kennen wir ja alle. Er ist König der Gerechtigkeit, König des Friedens. Noch ein sehr guter Punkt. Genau, das ist sehr wichtig. König der Gerechtigkeit und König sind. Das Wort Melchisedek, das kann man übersetzen, König der Gerechtigkeit. Und er war aus Salem. Das heißt auch Frieden. Er war der König des Friedens. Auch dieses Element ist in diesem Melchisedek. Und das sind die Elemente, die wir brauchen für den Aufbau der Gemeinde. Wir brauchen Gerechtigkeit und wir brauchen Frieden. Wenn du merkst, da ist was im Unreinen, komm zum Hohenpriester. Nach der Ordnung Melchisedeks. Komm zu diesem Hohenpriester. Er ist dieser König der Gerechtigkeit.
Amen.
Vielleicht können wir noch Jesaja 32, Vers 1 lesen. Ich habe noch schöne Verse. Jesaja, ich habe mir sogar Zettel reingelegt, damit ich so lange suchen muss.
Jesaja was?
Jesaja 32, Vers 1. Siehe, ein König wird in Gerechtigkeit regieren und die Obersten, sie werden nach Recht herrschen. Das ist ein Bild schon auf Christus. Und jetzt lesen wir noch ein weiterer schöner Vers im selben Kapitel, Vers 17. Und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für ewig. Dann wird mein Volk wohnen in einer Wohnstätte des Friedens und in sicheren Wohnungen und an sorgenfreien Ruheplätzen.
Amen.
Ihr habt doch immer so viele Sorgen. Kommt doch ins Haus des Herrn.
Amen.
Durch doch die sorgenfreie Ruhestätte.
Amen.
Wirklich, Toni. Also wenn du Sorgen hast, komm zur Gemeinde. Da ist eine sorgenfreie Ruhestätte. Macht euch da nicht so viele Sorgen. Der Melchisedek, der ist hier. Die neue Ordnung wirkt hier. Eine sorgenfreie Ruhestätte. Eine Wohnstätte des Friedens und in sicheren Wohnungen und an sorgenfreien Ruheplätzen. Halleluja. Das ist der König der Gerechtigkeit. Und das sind wirklich die Voraussetzungen. Wisst ihr, der Ratschluss ist unveränderlich. Wozu macht Gott sowas? Nicht für unser kleines Problem. Er will hier einen Ausdruck auf dieser Erde haben. Er will die Wohnstätte haben. In Gerechtigkeit und in Frieden. Das ist das höher gesteckte Ziel. Bleibe nicht hier in dem Bereich. Ah, Herr Jesus. Schon wieder diesen, meine Kinder, meine Enkel. Und komme zum Herrn. Gib dein Seufzen ab. Er ist höher als der Himmel ist. Höher als der Himmel. Unser Problem, das geht, wie hoch geht es? Bis an die Decke, oder? 250. Er hat das alles durch, er hat diese Prüfung bestanden. Und das ist in dieser Speise. Das ist in dieser Ordnung alles drin. Darum haben wir die neue Ordnung. Er ist dazu geworden nach der Kraft des Unzerstörbaren. Jetzt kommt dann, um die Gemeinde aufzubauen. Und vielleicht noch kurz, aber das ist mehr für den Kopf, in Sacharja 6, Vers 13, aber man könnte es lesen. Ja. Das ist eigentlich mehr Bibelwissen. So spricht der Herr der Heerscharen: Sieh, ein Mann, Spross ist sein Name, und es wird unter ihm sprossen, und er wird den Tempel des Herrn bauen. Ja, er wird den Tempel des Herrn bauen, und er wird Hoheit tragen und wird auf seinem Thron sitzen und herrschen. Auch wird ein Priester auf seinem Thron sein. Okay. Und das ist eigentlich in Sacharja, sehen wir eigentlich den König und den Priester. Und das ist dieser Spross: Der wird das Haus des Herrn bauen. Halleluja. Also wir sind ganz so abgefordert im Aufbau. Wir sind die, die unseren Geist frisch halten, die unseren Geist aktiv halten, die Leiter immer, dass der Platz ist auf der Leiter. Das ist unsere Aufgabe. Und ich kann bezeugen, im Gemeindeleben, unser Geist bleibt frisch. Unser Geist bleibt frisch. Ich glaube nicht, dass es eine andere Gruppe gibt, wo du 30 Jahre hingehst und noch länger und immer noch brennend für den Herrn bist. Viele sagen, da sind sie dann verheiratet, haben sie ein Hobby, alles geht in gewohnte Bahnen und dann kommt noch ein Hobby dazu und dann lassen sie der liebe Gott ein guter Mann sein und dann kommen sie sowieso in den Himmel. Das vollendet nicht das Haus des Herrn. Das vollendet nicht das Haus des Herrn. Das Haus des Herrn ist, wir müssen vorwärts kommen. Ja. Und er ist ohne Vater, ohne Mutter. Genau. Und dann kommt noch ein sehr, sehr wichtiger Vers. Er kann ausfälligst erretten. Und beachte, das ist nicht dieser hier. Das ist der. Der erstgeborene Sohn. Das ist der nach der Ordnung Melchisedeks. Und gestern hat der Jürgen einen guten Satz gesagt: Wir brauchen die Menschlichkeit des Herrn. Das ist heute die Errettung. Das ist heute die Errettung. Lesen wir mal in Römer 8, Vers 29. Römer 8. Und wir wissen, dass Gott alle Dinge zum Guten zusammenwirken lässt, denen, die Gott lieben, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich gestaltet werden sollten dem Ebenbilde seines Sohnes, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das ist der eine Vers. Und dann in Vers 34. Wer will verdammen? Christus, Jesus ist es, der gestorben ist. Vielmehr, der auferweckt wurde, der sogar zur Rechten Gottes ist und der auch für uns eintritt. Amen. Halleluja. Er tretet für uns ein, damit wir dieses Ziel, die Vollendung erreichen. Amen. Nämlich gleichgestaltet werden dem Ebenbilde seines Sohnes. Amen. Geschwister, wir dürfen den Vers nicht so für unsere alltägliche kleine Schwierigkeit nehmen. Da hat der Herr andere Lösung. Da können wir sagen: Herr, ich wende mich jetzt zu dir. Aber diese Errettung, die geht über das hinaus. Er hat das Opfer, das hat er schon vollbracht. Aber diese Errettung, die ist eigentlich jetzt hier, damit er sich seinem, dass er uns seinem Ebenbilde gleichgestaltet. Und er kann dies tun aufs Völligste. Er kann uns aufs Völligste erretten. In 2. Timotheus 1, Vers 10. Ah, Jesus, ja, ein wunderbarer Melchisedek. 2. Timotheus 1, Vers 10. Deswegen, 2. Timotheus 1, Vers 10, hier. Jetzt aber durch die Erscheinung unseres Retters Christus Jesus offenbart worden ist, der den Tod zunichte gemacht und Leben und Unverderblichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Ja. Auch wieder durch die Erscheinung unseres Retters. Jetzt aber durch die Erscheinung. Er ist der Retter, der uns mit seinem unverderblichen Leben vollenden. Er wirkt uns dieses unveränderliche und unverderbliche Leben ein. Das ist auch ein Weg der völligen Errettung. Und in Hebräer 7, Vers 25, da steht ja der Vers, daher kann er ausführlich sein, die durch ihn zu Gott vorwärts kommen, denn er lebt immer da, um für sie einzustehen. Das ist ein ganz großer Unterschied zu der alten Ordnung. Er kommt uns entgegen und er steht für uns ein. Und er hat mit Sicherheit, hat er damals schon bei Abraham, hat er für ihn eingestanden. Denkt nicht, dass der Abraham mit seinen 318 Mann, er war kein Kriegsmann, der Abraham. Da hat halt seine Leute zusammengerufen und gesagt, komm, wir holen unseren Bruder zurück. Aber der Gott des höchsten Himmels, der ist für ihn eingestanden. Und da können wir mit hundertprozentig kann man ja sicher sein, dass der Herr für uns jeden Tag einsteht.
Amen.
Und wir können es auch bezeugen und wir können auch Erfahrungen sagen, auch in unserem Leben rückblickend, dass der Herr viel uns bewahrt hat und mit Sicherheit für uns eingestanden ist. Ich bin mir sicher. Lob den Herrn. Und dann, er kommt uns entgegen, aber es war noch ein Vers, der ist auch noch so wichtig, dass wir, also wie gesagt, die Errettung durch sein Leben ist nicht die Errettung, das kennen wir alle von Römer 5, Vers 10. Wie viel mehr werden wir gerettet in seinem Leben, nachdem wir versöhnt sind? Das ist eigentlich ganz einfach zu verstehen, gell? Nach der Versöhnung fängt die Rettung an durch sein Leben. Und das ist nur möglich durch diese neue Ordnung. Ist nur möglich durch die neue Ordnung. Lothar. Und jetzt, er kommt uns entgegen und dient uns mit Brot und Wein. Das war, wissen wir von 1. Mose 14. Und dieses Brot, das ist ein wunderschöner Vers. Der gefällt mir so gut. In Johannes 6. Johannes 6, Vers 33. Der ist unglaublich, der Vers. Denn Gottes Brot ist der. Wissen die das? Gottes Brot ist der. Wer ist denn der? Das ist der. Mit dem unzerstörbaren Leben. Dieses Brot, das essen wir. Gottes Brot ist der. Habt ihr das schon mal entdeckt? Wir lesen immer, Gottes Brot ist das. Natürlich. Passt in unsere Vorstellung. Gottes Brot ist eine Person. Gottes Brot ist ein König. Gottes Brot ist Gott selbst. Ich bin das Brot des Lebens. Wer mich isst, der wird leben. In Ewigkeit. Wobei stirbt. Die haben geschmachtet und haben auf den Tod gewartet, bis der Jesus komme ich. Das waren die, oder ohne ihn, der Kammer waren. Die hat der Herr befreit von dem. Gell? Das machen wir Hebräer. Aber wir essen dieses Brot. Gottes Brot ist der. Das ist ein Genuss. Wir essen Jesus alle Zeit. Schaffen uns Speise, die da bleibt. Uns wirklich satt, dass Gott gesprochen hat. Ja. Und dann lesen wir noch, wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch wer mich isst, um meinetwillen leben. So wird auch wer, so wie Mose ist, nein, wer mich isst. Und wenn wir diese Hoffnung festhalten bis ans Ende, hier, das ist wichtiger, hier ist die Leiter, vorwärts kommen. Das können wir uns merken. Die Priester hatten immer ein Ziel, sie wollten vorwärts hinein, ins Heiligste. Und der Weg ist jederzeit frei. Der Vorhang ist zerrissen. Gibt kein Durchgangsverbot. Wir können sagen, Herr Jesus, reinige mich von dem Tag, von jedem unnütze Wort, von dem Staub der Welt, aber jetzt komme ich vorwärts. Das Opfer ist geschehen. Und jeden Sonntag feiern wir den Tisch des Herrn. Mit Brot und mit Wein. Da müssen wir an diesen Melchisedek denken. Da müssen wir an dieses Brot denken. Von 1. Mose 14. An das Brot müssen wir denken. Und das müssen wir essen. Und das essen wir. Jeden Sonntag. Und durch Gott zufrieden. Und wir sind wir nicht alle zufrieden sonntags. Wenn wir singen, wenn wir den Herrn loben, wir merken die Zufriedenheit. Da gibt es auch ein schönes Lied, dass Gott zufrieden ist mit uns Söhnen. Da gibt es doch ein Lied, genau. Ja, Gott kommt uns entgegen und dient uns mit Brot und Wein. Und das ist der geheimnisvolle Melchisedek. Und das ist die neue Ordnung. Wunderbar. Mehr. Der Herr hat uns wieder ein Stück mehr gezeigt. Und wir dürfen schauen. Amen.